Ja, ich freue mich auch und habe die Ehre, euch Helmut Diefenbach vorzustellen. Wir haben uns Freitag getroffen, haben zwar Mittag gegessen. Bis dahin war noch die Predigtreihe Gerechtigkeit geplant. Und wir hatten so nächsten Sonntag angefragt und Helmut sagte, nächsten Sonntag kann ich nicht. Und dann saßen wir, haben zusammen Mittag gegessen und ich habe gemerkt, das ist so wichtig, wir stellen das um. So flexibel sind wir. Weil ich gemerkt habe, dass Gott zu mir gesprochen hat, dass es nicht nur irgendwie ein Hilfsprojekt war, also natürlich auch, aber dass viel mehr passiert in der Ukraine, trotz des Leides und all dem, was passiert, dass Gott da am Wirken ist. Und das hat mich total ermutigt, wo ich gedacht habe, das müssen wir einfach hören. Deshalb freue ich mich, Helmut, dass wir dich interviewen dürfen. Jetzt weiß ich auch, dass viele dich kennen, aber es gibt immer welche, Helmut, die dich nicht kennen. Von daher stell dich doch noch mal kurz vor, bitte. Wer bist du? Woher kommst du?
Mein Name ist Helmut Diefenbach, bin verheiratet mit Ulrike, habe zwei Töchter. Ich bin Mitarbeiter in einer Stiftung, der Stiftung Hope, arbeite dort in Kreuzberg und auch nach China und Nordkorea dort, unterstützen dort Gemeinden und Untergrundkirchen. Und auch Reisen und Dienste nach Nordkorea.
Danke. So haben wir dich kennengelernt als jemand, der in Aktion ist, der hilft, der unterstützt. Aber wie kam es dazu, dass du jetzt in die Ukraine oder nach Moldawien gefahren bist? Also wir haben gerade gehört, Korea ist normal ein Ort, wo man dich regelmäßig finden kann. Ukraine normalerweise nicht. Wie kam es dazu, dass du diesen Hilfstransport gestartet hast?
Ja. Es war am Mittwoch, 9. März, ging ich mit einem kleinen Team am Bahnhof hier beten und ich sah die Gesichter der Frauen mit ihrer Hilflosigkeit und ich sah die Augen der Kinder mit ihrer unheimlichen Bedürftigkeit. Aber ich sah auch Jesus in dem Ganzen. Der fragte, Helmut, wo bist du? Helmut, wo bist du in dieser Situation? Und bin dann heimgefahren und sagte zu Ulrike, dieses Gebet hat mein Leben verändert. Und ich will mich in dieser ganzen Sache investieren, koste was es wolle. Und dann habe ich zwei Tage später Pastor Pache angerufen, Hans-Peter Pache, und habe ihm die Geschichte erzählt. Und er sagte, Mann, wir haben doch hier über Matthias Daub eine Arbeit in Moldawien mit Flüchtlingen, auch aus der Ukraine. Und dann rufe ich Matthias Daub an und er sagte, ja, mach einen Hilfsgütertransport. Das war alles am Freitag. Am Freitag Mittag habe ich zwei Geschäftsleute angerufen, die haben mir beide einen Transporter und einen Van umsonst und einen Anhänger zur Verfügung gestellt, ein nichtchristlicher Autohaus hier aus Berlin. Und am Samstag habe ich dann mit Klaus kurz geredet. Am Sonntag hat Klaus hier zwischen ersten und zweiten Gottesdienst haben wir den Einsatz kurz organisiert. Von Montag bis Donnerstag drauf habt ihr alle Hilfsgüter gebracht. Am Freitag hier kamen wir hier an, Berge voll Hilfsgüter, Säcke, Schachteln, Kartons. Und ich war da mit einem iranischen Flüchtling und meinem ehemaligen Drogenabhängigen. Und wir sind alle nicht die Organisations-Grecks. Und ich dachte, wie soll das passieren? Wir mussten alles ordnen. Und dann kamen zwei Frauen, total begabt, na, die strukturiert sind, die organisiert sind. Und die haben das alles dann schnell in die Hand genommen. Und das waren richtige Engel. Und die haben es alles wunderbar geordnet. In der Zwischenzeit kamt ihr wieder. Heinz kam plötzlich mit 5 Säcken voll Decken an. Und innerhalb von 7 Tagen ist das ganze Ding gestanden. Samstag, 19. sind wir losgefahren, wir hatten eine Telefonnummer und eine Stadt Duchesni in Moldawien. Mehr hatten wir nicht. Wir wussten nicht, wo wir schlafen, wir wussten nicht, was wir eigentlich machen sollten, wir wussten nur, dass wir gehen sollten. Und sind wir losgefahren und irgendwann mal am Montag in den Karpaten bekamen wir einen Anruf, wir leiten euch um. Ihr fahrt nicht nach Moldawien, denn es ist schwierig, Hilfsgüter da über die Grenze zu bringen. Fahrt direkt in die Ukraine. Und ich dachte, wir haben keine Ladeliste, wir haben keine Zollpapiere, die Fahrzeuge sind nicht für die Ukraine versichert. Und haben wir gebetet. Und Gott sagte ja. Dann haben wir schnell eine Ladeliste gekritzelt, so per Hand. Sind dann an die Grenze gefahren, haben dann per Telefon den Mann getroffen, der uns sicher über die Grenze bringen sollte. Und ich wusste, die Fahrzeuge sind nicht versichert. Aber kann es sein, dass Gottes Pläne nicht abhängig sind von Autoversicherungen? Und ich habe mich entschieden, Gottes Plan zu gehen. Haben wir kurz gebetet und jetzt fuhren wir über die Grenze in die Ukraine rein. Und wir fuhren dann in eine Stadt und in dieser Stadt war ein unheimlich großes Ungehör, 3-4 Mal so groß wie die ganze Gemeinde hier, ein riesen Hilfsgüterlager. Und die Christen waren vorbereitet, sage ich nachher noch einen Satz. Und wir kamen abends um 9 Uhr an mit unseren Autos. Und innerhalb von 20 Minuten haben die das alles ausgeladen, einsortiert in dieses Hilfsgüterlager. Und am nächsten, dann kam ein Mann, der sagte, er übernachtet bei uns, ein Zahnarzt, tolle Gastfreundschaft in einer ukrainischen Stadt erlebt. Und am nächsten Morgen traf ich den Leiter dieser Organisation. Und die hatten alles vorbereitet. Die wussten, dass der Krieg kommt. Die wussten, dass schwierige Situationen kommen. Und die haben überall im Land haben die Hilfsgüterlager vorbereitet. Die haben Busse gekauft. Die haben Öl, Dieselvorräte angelegt. Und ich habe ihn dann gefragt, was braucht ihr jetzt am allermeisten? Und es gibt ein ganz kurzes Interview, wo dieser Mann darauf antwortet, das ist ein Mann, eine Organisation, eine Pfingstorganisation, die haben 1700 Gemeinden, der ist mit für 1700 Gemeinden zuständig und dieser Mann steht in seinen Arbeitsklamotten da im Hilfsgüterlager und hilft und teilt aus. Ich wollte das Video ist in Englisch. Und vielleicht können wir das ganz kurz anschauen.
So wir sind hier in Chernowitz in Ukraine. And what do you do with all the humanitarian aid?
Greetings everybody from Ukraine. Thank you very much for your love. My name is Konstantin. We work together with the evangelical churches in Ukraine. In our union we have more 1,700 churches. And we work from Chernivtsi to help whole country today because it's a very big pain and many people don't have food and water. And from that is one of central deposit. We have 6 deposit now here in Chernivtsi and 3 we have in Romania. We bring from whole Europe and bring here in Chernivtsi and from Chernivtsi we send it to different part where is now most suffering and people don't have what to eat and drink.
What are the most important humanitarian aid? What do you need most important?
Now, first number is the products alimentary. Many people, because was destroyed the factory, many people don't have bread, don't have eat, and they ask us every day, please give to us to eat, because the clothes, if men and women, they can have clothes for a few days, for a few months, but you need to eat every day. And most of them need eat now. And I ask brothers, sisters from Germany, please help us with food now. That is number one. Second, we need the gospels for people. Russian gospel, Ukrainian New Testament to bless people.
Okay. Also die Zusammenfassung in Kurzform ist, dass er einfach nochmal erklärt, seine Kirche, evangelische Richtung, die in einem ganzen Land arbeitet, sie holen teilweise Lebensmittel aus Rumänien und die haben da ihr Verteilungslager, bringen die alle hin und erleben einfach, dass Leute einfach hungrig sind, weil Fabriken nicht mehr funktionieren, bombardiert wurden und er sagt einfach, wir brauchen ganz praktisch Lebensmittel, weil Menschen hungrig sind. Und das Zweite, was er sagt, ist, wir brauchen russische Bibeln.
So, die haben 250 ehrenamtliche Helfer jeden Tag, mitten im Krieg. Die kriegen fahren teilweise mit bis zu 70 Bussen jeden Tag nach Kiew in die Kriegsgebiete rein und verteilen, was sie verteilen können. Es hat mein Herz unendlich berührt. Und ihr habt gehört, er sagte, Brüder und Schwestern aus Deutschland, bitte helft uns. So, und dann haben wir das Interview gemacht und dann sind wir wieder rausgefahren aus der Ukraine, sind nach Moldawien gefahren und dort sind wir in die Hauptstadt gefahren, sind wir nachts um eins angekommen. Der Pastor dort hat uns seine Wohnung zur Verfügung gestellt. Und am nächsten Tag sind wir in die Stadt gefahren, denn die ganze Stadt die Hauptstadt von Moldawien, ist völlig überflutet mit Flüchtlingen. Und die haben die ganzen Studentenheime vollgemacht mit Flüchtlingen, aber es gibt keine Infrastruktur. Dann haben wir eine Waschmaschine, einen Kühlschrank gekauft und für 60, 70 Leute eine Waschmaschine und einen Kühlschrank. Die Leute waren total begeistert. Unsere Autos waren ja leer, keine Hilfsgüter drin. Sind wir zur Metro gefahren, wieder Hilfsgüter gekauft, wieder hingebracht, hin und her. Und überall war die Herrlichkeit Gottes. Überall waren strahlende Augen, überall war Dankbarkeit. Und es waren eure Gaben, die unsere Hände gefüllt haben. Und dann sind wir weitergefahren im Norden nach Dutschene. Und auch da, zum Beispiel, wir trafen eine Flüchtlingsfamilie, die waren zu acht in einem Raum. Nur Matratzen, sonst hatten die nichts, absolut nichts, hatten keinen Bewegungsfreiraum. Und dann kam man auf die Idee, wir kaufen einfach zwei Doppelstockbetten. Haben wir die da gesucht und offensichtlich war das in Moldawien nicht nur wir, sondern gefühlt 1000 andere Gruppen, die sagten, unsere Räume sind voll, wir brauchen Doppelstockbetten. So mussten wir das erstmal finden. Das war nicht die Frage vom Preis. Dann haben wir Doppelstockbetten gekauft und die da reingemacht. Und wir spürten überall, die Christen sind mutig, die Christen wollen was bewegen, aber sie benötigen einfach unsere Hilfe. Und dann sind wir am letzten Sonntag sind wir zurückgefahren und sind dann wohlbehalten wieder hier angekommen.
Wow, das bewegt. Jetzt hake ich mal ein bisschen ein, du hast das in einem Fluss durcherzählt. Du hast erzählt, die Christen waren vorbereitet. Wussten die einfach, dass das kommt? Oder wie kam es dazu, dass die schon irgendwie Hallen angemietet hatten, Busse gekauft, Benzinlager angelegt?
Also von der Gruppe, von der ich weiß, es gibt natürlich viele anderen, aber die bekamen 2008 eine Prophetie, dass es zu einer bösen Macht, die von Russland kommt und sie überfallen wird. Und 2014 war für die Bestätigung durch die Übernahme der Krim. Und von dem Zeitpunkt an haben sie schon Hilfsgüter in die Krim gebracht und fingen an, Strukturen zu bauen. Zum Beispiel, die haben in dem einen Hilfsgüterlager, haben die oben riesen 3-4 Büros, wo sie nur Anfragen bekommen von der ganzen Ukraine für Nöte. Und da haben sie ein richtiges System. Rot ist urgent, grün behandeln und blau kann warten. Und da verteilen die Medikamente, also alles, was man sich denken kann. Und die sind unheimlich gut strukturiert. Das ist das eine. Das andere ist, die sind voller Mut, voller Hoffnung. Die sagen wir ziehen uns nicht zurück. Wir dienen, wo wir können. Wir lassen uns nicht unterkriegen. Wir bleiben stehen und wir gehen in der Hoffnung, dass Gott aus diesem ganzen Minus ein Plus macht.
Mich hat das total ermutigt. Ihr dürft ruhig klatschen zwischendurch. Mich hat das total ermutigt, weil ich musste an Josef so denken, wo es ja ähnlich war. Ne? Gott gibt einen Traum. Die haben vorher sozusagen diese Hungersnot vorhergesehen, dementsprechend Korn gespeichert und vorgesorgt. Und wir leben heute in einer anderen Zeit, von der war es mich so ermutigend zu sehen, mitten in so einer Krise, wo es wirklich schwierig ist, spricht Gott schon vorher, Christen sorgen vor und können einfach helfen, soweit es geht. Jetzt warst du vor Ort, wir lesen viel in der Zeitung oder hören die Nachrichten. Wie hast du die Situation erlebt in der Ukraine?
Natürlich, wir sehen es teilweise im Fernsehen, aber wenn man über die Grenze fährt und diese dramatischen Szenen sieht, wie sich die Mütter und die Kinder von den Vätern verabschieden, Wenn man dann sieht, wie sie mit ihren Köfferchen und was weiß ich, mit ihrem Rucksack und teilweise mit ihren Kuscheltieren und ihren Hunden und so weiter dann in den Westen oder nach Rumänien oder nach Moldawien gehen, das ist schon ziemlich dramatisch. Oder wenn man in die Ukraine reinfährt, natürlich ist da ganz viel Bedrückung. Natürlich spürt man, hier ist Krieg. Aber wir waren zum Beispiel, eine Nacht haben wir da übernachtet bei einer Zahnarztfamilie und dann zeigt er uns den Keller, wo sie reingehen, wenn die Sirenen läuten, und prompt haben natürlich die Sirenen auch geheult. Und dann hat er aber so eine App und rausgekriegt, wo könnten die Raketen hinkommen, und sagt er, nicht zu uns, wir müssen nicht in den Keller gehen. Aber natürlich ist einfach Bedrückung da, ne? Aber in allem einfach Mut und Kühnheit und durchgehen. So,
vielleicht erzählst du noch die Geschichte vom Zahnarzt, weil das hat mich auch ermutigt. Du hast erwähnt, der hat einfach
also, euch aufgenommen. Zum Beispiel der Zahnarzt, drei Kinder, ein tolles Haus. Und dann haben sie uns nachts aufgenommen, tolle Gastfreundschaft. Und dann erzählt er uns, die ersten zwei Tage waren sie nur im Keller und haben mit ihren Kindern Bibel gelesen und gebetet und versuchten, den Kindern beizubringen, was Krieg ist. Und sagten, wir wissen nicht, wie es weitergeht. Dann sind sie nach Rumänien geflüchtet und dann waren sie zwei Tage in Rumänien und dann sagt der Mann, was machen wir hier eigentlich? Ich gehe zurück und ich helfe meinem Volk, den Ukrainern. Und ich werde dort dann als Zahnarzt, wo ich kann, den Flüchtlingen helfen. Und dann sagt seine Frau, wo du hingehst, gehe ich auch. Und dann ist er mit seiner Frau wieder zurück in die Ukraine und seitdem mehr oder weniger 12 Stunden am Tag hilft er Flüchtlinge, hilft er Leuten in der Ukraine selber, unterstützt und dient einfach. Wir haben eine...
Gerne weitererzählen.
Es gibt in dem Sinn zurzeit 4 verschiedene Bereiche in der Ukraine. Das eine ist, das sind die Orte, wo die Kriege sind. Also wo das, und das ist schrecklich und das ist grausam und das können wir uns gar nicht vorstellen teilweise. Ich habe eine Familie kennengelernt, die sagten, sie blieben so lange sie konnten und plötzlich war ein wahnsinniger Alarm. Sie haben das Haus rennend verlassen mit ihren Kindern und wo ihr Haus stand, ist jetzt nur noch ein schwarzes Loch. Das ganze Dorf ist total verwüstet. Die wissen nicht, wo ihre Freunde, wo ihre Schulfreunde, wo ihre Arbeitskollegen, wo ihre Verwandten sind. Die sind nur weggerannt und kamen dann in Rumänien an. Und seit dem Zeitpunkt spricht ihre 3-jährige Tochter nicht mehr. Und das ist vielleicht kurz zum Verständnis mit den Flüchtlingen. Es gab 3 Wellen von Flüchtlingen. Die erste Welle war die kurz vorm Krieg merkten, es kommt was, teilweise auch gut situierte Leute, die haben ihr Auto gepackt und sind einfach losgefahren. Verhältnismäßig organisiert. Das sind teilweise die wir jetzt in ihren Autos sehen, mit den ukrainischen Kennzeichen. Die zweite Welle, und das hat Russland ganz bewusst gemacht. Als der Krieg anfing, haben die in ganz vielen Städten einfach Panik und Terror und Böses gemacht, dass Tausende und Abertausende Flüchtlinge einfach in Panik losgerannt sind. Die haben teilweise die warme Suppe auf dem Tisch stehen gelassen. Und das waren Tausende und das waren primär die Frauen mit den Kindern. Und jetzt ist die dritte Welle und das sind die verhältnismäßig lang geblieben sind und wo jetzt ihre Häuser direkt zerstört werden oder die mitten aus dem Krieg kommen und das sind die am meisten traumatisiert sind. Wie eben zum Beispiel diese Familie. Dann im zweiten Bereich in der Ukraine, also neben den Orten des Krieges, gibt es Orte einfach, wo ganz viel Mangel ist. Also Mangel an Ernährung, Mangel an Medikamente, Mangel an Gas, Mangel an Energie und die Preise sind explodiert. Also an ganz vielen Orten einfach Mangel. Habt ihr gehört? Kein Essen, kein Trinken. Dann gibt es einen dritten Bereich. Das sind so Orte, wo die Leute Schutz finden, wie zum Beispiel Lemberg, hören wir, oder zum Beispiel Tschernowski, wo wir waren. Das sind Städte, die noch nicht so sehr attackiert sind, wo Hunderttausende von Flüchtlingen hinkommen und die anderen nehmen die auf. Und der vierte Bereich, das sind die Kirchen. Und die Kirchen und die Gemeinden sind rappelvoll. Es gibt zum Beispiel einen amerikanischen Missionar in Kiew, der hatte innerhalb von 14 Jahren haben sich 4 Leute bekehrt. Nachdem der Krieg ausgebrochen ist, ist die Kirche voll. Und er sagt, ich bleib hier, weil hier ist eine Ernte. Und man spürt, in dem Leid, in dem Not geschieht eine Erweckung. Es ist wirklich ein geistlicher Aufbruch in der Situation.
Wow. Ich habe ja auch gemerkt im Gespräch mit dir am Freitag, dass da ganz viel ist, was wir lernen können von den Christen in der Ukraine. Was würdest du sagen, sind die Punkte, die wir mitnehmen können?
Also wirklich vorbereitet zu sein und zu sagen, wenn wir in schwierige Situationen kommen, wir ziehen uns nicht zurück, wir dienen, wo wir können. Wir wollen daran arbeiten, dass wir eine gute Resilienz haben, dass wir gute Widerstandskraft haben, dass wir vorbereitet sind und dass wir da schauen, wo wir einfach helfen können, dass wir als Freunde, als Geschwister, als Gemeinde zusammenstehen. Die Liebe deckt eine Menge Sünden zu. Und dass wir einfach uns entscheiden, dass wir das Böse mit dem Guten überwinden.
Helmut, jetzt weiß ich, bei dir geht's weiter. Dich hat das so bewegt, dass Gott weiter zu dir gesprochen hat auch, dass du die nächsten Monate schon weitere Transporte geplant hast. Erklär kurz mal, was passiert.
Dieser Konstantin, er hat mich zum Beispiel gebeten, 100.000 Bibeln zu bringen. Aber sie brauchen dringend Bibeln, ukrainische Bibeln. Und wir haben, und das habe ich sehr stark aufs Herz genommen, sagte, ja, ich will meinen Beitrag leisten. Und nun, wo kriegen wir 100.000 Bibeln her? Na, und Traktate, ukrainische. Und ich habe einen Anruf gemacht, und bekam folgendes Mail. Lieber Bruder Diefenbach, wir freuen uns sehr, dass wir das Anliegen für notleidende Menschen teilen und uns dabei gegenseitig unterstützen können. 40.000 ukrainische Taschenbibeln sind für euch reserviert. Umsonst, frei Haus, liefern wir das euch. 40.000 haben wir schon. Wir wollen in den nächsten paar Wochen 2 weitere Hilfsgütertransporte organisieren. Mit Bibeln, mit notwendigen Medikamenten, mit hochwertigen Lebensmitteln. Und wir brauchen ein LKW, wir brauchen ein Lager. Wir stehen wieder vor der Situation. Wir haben eine Telefonnummer. Ein Auftrag. Und ich glaube, Gott wird mit uns sein. So, das ist meine Bitte an euch. Vielleicht könnt ihr mit dafür beten. Wenn ihr in Zukunft irgendwo eine Dose Wurst kauft, bitte kauft eine zweite mit für die Ukraine. Ja.
Wann ist der erste Hilfstransport geplant?
In der 16. oder 17. KW, also ungefähr die zweite Woche nach Ostern.
Also ihr merkt, zweite Woche nach Ostern, das geht richtig schnell.
Ja.
Und es gibt ja nicht nur eine Telefonnummer, es gibt auch E-Mail-Adressen. Also ihr merkt in dem, das wird auch komplexer und größer. Wenn ihr merkt, das hat euch angesprochen und ihr wollt irgendwo irgendwie helfen, dann könnt ihr mir eine E-Mail schicken, nicht Helmut, weil er hat genug zu tun, und sagen, ich würde gerne helfen. Dann werden wir eruieren, was wir genau brauchen und euch zuschicken, was es vor Ort braucht. Ich wurde auch schon gefragt, ist nicht besser Geld zu spenden, Klaus, anstatt runterzufahren? Wir sind jetzt in Kontakt vor Ort mit der Organisation in Ukraine. Das heißt, wir fragen direkt, was braucht ihr? Wir bringen nicht Sachen runter, die man da kaufen kann. Aber das müssen wir alles noch rausfinden. Von daher, wenn ihr irgendwie helfen wollt, schickt mir ein Mail und wir werden euch dann wiederum Mail schicken mit dem, wo ihr helfen könnt oder unterstützen.
Ja, okay. Ja. Parallel dazu gab es eine Gebets-App für meine Frau von Ulrike und diese Gebete, die waren wie Benzin für unseren Glaubensmotor. So, ich möchte euch bitten, betet für die Sache weiter.
Das wollen wir auch gleich machen, Helmut. Kannst du uns nochmal so die Top 3 Gebetsanliegen nennen?
Das erste ist, dass Gott unsere Augen, unsere Ohren öffnet und dass wir sehen, wo stehen wir geistlich, wo stehen wir weltpolitisch und was sind die Zeichen der Zeit. Wohin geht das Ganze? Und dass Gott uns unsere Stellung in dem Ganzen zeigt, dass er unsere eigenen Herzen berührt. Ich denke, das ist enorm wichtig. Das zweite ist, für die ukrainische und für die russische Kirche. Na, lass uns beten für die ukrainische Christen, dass sie weiterhin Kraft haben, dass sie durchhalten, dass sie dienen, dass sie übernatürlich Dinge erleben. Gott kann auch Brot vermehren. Und das dritte ist, lass uns beten für die Flüchtlinge. Es sind 3 Millionen zurzeit. Die Leute gehen von 7 Millionen Flüchtlingen aus. 80% davon sind Mütter mit Kindern. Die Väter sind im Krieg. Lass nur mal 20% von den Vätern im Krieg fallen. Dann haben wir ein Heer von Witwen und Waisen. Und Gott ist aber ein Vater der Witwen und Waisen. Und lass uns beten, dass Gott hier dient und reinkommt und Heilung und Wiederherstellung schickt.
Genau, das wollen wir praktisch machen. Ihr kennt das schon aus den letzten Wochen, dass wir kleine Gruppen machen, zu dritt. Wenn du Gast bist, dann entspann dich einfach. Du musst jetzt gar nichts machen. Du kannst einfach sitzen bleiben, vielleicht innerlich still beten für die Ukraine oder einfach eine Ruhepause dir nehmen. Wenn du im Livestream bist, dann wollen wir dich auch ermutigen, auch wenn du alleine bist, nimm dir doch einfach Zeit zum Beten. Die 3 Anliegen, dass wir die aufnehmen und ihr könnt einfach, so wie ihr sitzt, entweder gleich 3er-Gruppen machen oder kurz aufstehen und euch gruppieren. Nicht mehr als 3 Personen und dann nehmen wir uns Zeit zu beten.